Deutschlandfunk. Streitkultur.
Mit Manfred Goetzke, schön, dass Sie dabei sind. Vor 20 Jahren hat sich Schweden daran gemacht, die Prostitution auszurotten oder zumindest einzudämmen. Seit 1999 steht käuflicher Sex unter Strafe. Allerdings nicht für die Sexarbeiterinnen selbst, sondern für die Konsumenten der Dienstleistung. Die Freier werden bestraft. Es gilt ein Sexkaufverbot. Eine gute Idee, auch für Deutschland?
Männer haben nicht das Recht, sich einen weiblichen Körper zur sexuellen Benutzung zu kaufen.
Im Namen der Frauenrechte schwor sich Schweden, jede Form von Sexarbeit zu verhindern. 1999 ist es weltweit das erste Land, das die Freier kriminalisiert. Sie müssen mit einer Geldstrafe und bis zu 6 Monaten Haft rechnen.
Sexworker aus diesen Staaten, wo es dieses System gibt, berichten immer und immer wieder, dass Gewalttaten zugenommen haben, dass es Übergriffe von Behördenseiten gibt. Die Hurenbewegung, Amnesty International und auch die Deutsche AIDS-Hilfe, sie alle fordern eine Dekriminalisierung von Sexarbeitern.
Und damit sind wir beim Thema unserer heutigen Streitkultur. Brauchen wir auch in Deutschland ein Sexkaufverbot, wie es aktuell mehrere Politikerinnen der SPD fordern. Darüber möchte ich heute diskutieren, und zwar mit Leni Breimeyer. Sie ist Bundestagsabgeordnete der SPD, Berichterstatterin ihrer Partei für Zwangsprostitution und Gründerin von Sisters, einer Ausstiegsorganisation für Prostituierte. Ich grüße Sie.
Schönen guten Tag.
Und mit Sonja Dolinsek, sie ist Historikerin, lehrt an der Humboldt-Uni in Berlin und promoviert zum Thema Sexarbeit und Prostitutionspolitik im 20. Jahrhundert. Hallo.
Hallo, Herr Goetzke.
Wie immer bei uns in der Streitkultur haben Sie erstmal eine knappe Minute Zeit, um Ihren Standpunkt klarzumachen. Dann geht es in den Austausch der Argumente. Frau Breimeyer, fangen wir mal bei Ihnen an. Brauchen wir in Deutschland ein Sexkaufverbot?
Ganz klares Ja, aber nicht alleine ein Sexkaufverbot. In Schweden haben sie auch nicht alleine ein Sexkaufverbot, sondern die Entkriminalisierung der Frauen und eben auch Ausstiegshilfen und darüber hinaus jetzt seit vielen Jahren breite Sexualaufklärung. Also die 4 Komponenten müssen schon zusammenkommen. Alleine ein Sexkaufverbot bringt es nicht. Und ich bin auch deshalb dafür, weil wir damals einen anderen Weg gewählt haben. Wir haben uns in Deutschland für die Liberalisierung der Prostitution entschieden, mit Weiterungen, die wir heute überhaupt nicht überblicken, und mit täglichen Menschenrechtsverletzungen in den deutschen Bordellen und auf dem Straßenstrich.
Frau Dolinsek, Ihre Entgegnung: Brauchen wir ein Sexkaufverbot?
Also wenn wir in Deutschland dieses prohibitionistische Modell einführen würden, wäre das ein Rückschritt. Zum einen würden ja Kunden und Kundinnen von einvernehmlicher Prostitution kriminalisiert. Das heißt, es geht an der Bekämpfung von Gewalt, Ausbeutung und Menschenhandel eigentlich vorbei. Zum anderen aber müssten eine Reihe von Maßnahmen, die in den letzten 10, 20 Jahren in Deutschland eingeführt wurden, rückgängig gemacht werden. Ja, also es gäbe keine legalen Arbeitsplätze mehr, man dürfte keine Richtlinien dafür erstellen, es müssten Renten, Sozial- und Krankenversicherungen für Prostituierte abgeschafft werden. Die Prostituierten dürften nur noch alleine irgendwo im Wald oder auf der Straße arbeiten. Daher finde ich, dass das Gesetz eigentlich nicht die Zwecke erfüllt, die es erfüllen soll. Ausstiegshilfen, Sexualaufklärung, das kann man auch ohne Verbot einführen.
Frau Dolinsek, müssen denn Prostituierte nicht stärker geschützt werden, als es zurzeit in Deutschland der Fall ist, vor gewalttätigen Zuhältern, Menschenhändlern, Freiern?
Naja, Sie werfen hier viele Sachen in eins. Freier und Menschenhändler sind ja nicht das Gleiche. Ein Kunde von einer Sexarbeiterin, der mit dieser Sexarbeiterin aushandelt, welche sexuellen Dienstleistungen angeboten werden, übt erstmal keine Gewalt aus. Ja, wir bewegen uns hier im Bereich dessen, was aus meiner Sicht auch legal sein soll in einer liberalen, pluralistischen Demokratie. Wir haben ein Strafrecht, das ausschließlich Verletzungen von Selbstbestimmung kriminalisiert, also Menschenhandel, Vergewaltigung, Gewalt, Körperverletzung und so weiter und so fort. Und ich finde es tatsächlich sehr schwierig, wenn man hier das Strafrecht nutzt, um einvernehmliche Vereinbarungen zu bestrafen. Wenn man Prostituierte vor Gewalt besser schützen möchte oder vor der Prostitution selbst auch, dann muss man andere Wege gehen. Man muss Prostituierte darüber informieren, dass sie nicht der Prostitution nachgehen müssen, dass niemand sie dazu zwingen darf. Wenn ein Bewusstsein über die Rechte da ist, dann haben wir auch das Problem der Frauen nicht, die dann irgendwie so in die Sexarbeit reinrutschen und dann glauben, dass sie nicht mehr aussteigen können.
Frau Breimeyer, nun gibt es ja seit 2 Jahren das Prostituierten-Schutzgesetz in Deutschland, von Ihrer Partei, der SPD, mit auf den Weg gebracht. Hält der Name nicht, was es verspricht?
Das Prostituierten-Schutzgesetz ist ein Gesetz, das eben auch unterstellt, wie die Frau Dolinsek auch, dass wir selbstbestimmte Sexarbeiterinnen haben, die frei entscheiden können, welchen Freier sie bedienen und ob sie ihn bedienen und die einfach ganz freiwillig in der Prostitution tätig sind. Also die Welt ist mit Prostituiertenschutzgesetz eine bessere als ohne Prostituiertenschutzgesetz. Ich finde es richtig, dass ermöglicht wird, dass Frauen sich anmelden, dass sie in Erfahrung bringen können, wo ist die nächste Beratungsstelle. Ich finde es richtig, dass im Gesetz steht, dass Frauen nicht an ihrem Arbeitsplatz schlafen dürfen. Ich finde die Kondompflicht richtig. Ich finde da manches richtig. Nur am Grundproblem ändert es alles nichts. Wenn Frau Dolinsek sagt, dass es gut ist, dass die Frauen sozialversichert sind, dann stelle ich die Gegenfrage, wie viele Frauen in der Prostitution in Deutschland sind sozialversichert? Also wir haben ja noch nicht mal genaue Zahlen, wie viel überhaupt tätig sind. Sind es 100.000, sind es 400.000? Ist es 1 Million. Aber wir können, weil die Sozialversicherungen das ja auch erfassen, feststellen, dass keine 100 in Deutschland sozialversichert sind.
Keine 100.000?
Oder? Keine 100. Keine 100. Ich habe keine 3 Nullen vergessen. Das heißt, was ich sehe, auch wenn ich in Bordellen oder in der Szene unterwegs bin, dann treffe ich Frauen, die sind nicht krankenversichert. Die haben Entzündungen im Rachenraum und im Unterleib. Die werden nicht krankenbehandelt. Wir haben im Moment bei Sisters in unserer Ausstiegswohnung eine Frau, die ist hochschwanger, die hat noch nicht eine Vorsorgeuntersuchung genossen. Insofern bin ich einfach weit weg von der Betrachtung und da stehen wir einfach tatsächlich auf unterschiedlichen Bergen, Frau Dolinsek. Ich betrachte eben diese Vielzahl an Frauen und ich rede mal von über 90%, die eben keinen einvernehmlichen Sex haben, die nicht in der Lage sind, irgendwas auszuhandeln.
Jetzt haben Sie 90% in den Raum geworfen, wo Sie sagen, das ist Zwangsprostitution oder zumindest
Zwangs- und Armutsprostitution, ja.
Wie kommen Sie auf diese Zahl?
Na, das sind die Zahlen, die ich mit den Sozialarbeiterinnen ermittle. Reden Sie mal mit der Polizei, reden Sie mit anderen. Also die allerwenigsten Frauen, ich habe eigentlich noch keine einzige getroffen, die sagt, ich mache das freiwillig. Mir sagen oft Aussteigerinnen, dass sie früher, als sie noch tätig waren, wenn jemand kam, gesagt haben, sie machen das freiwillig, weil sie ansonsten von ihrem Zuhälter Windel weichgeprügelt worden wären. Weil wir haben da eine Szene, die wir jetzt fein versuchen, in ordentlichem Deutsch zu beleuchten, in der aber völlig eigene Gesetze gelten, in der es eigene Richter gibt und in der es eigene Vollstrecker gibt. Und da kommen wir mit unserem Prostituiertenschutzgesetz und meinen, wir können da auch irgendwas verändern.
90% nicht einvernehmlicher Sex, Armuts- und Zwangsprostitution, Frau Dolinsek. Deckt sich das mit Ihren Erfahrungen? Sie forschen, Sie arbeiten ja zu dem Thema.
Die 90% halte ich tatsächlich für eine Zahl, die für diese Antiprostitutionskampagne genutzt wird. Sozialarbeiterinnen haben auch keinen repräsentativen Einblick in die Prostitutionsbranche, weil dort eben auch nur diejenigen hingehen, die Hilfe brauchen, denen es auch wirklich schlecht geht. Ich würde auch der Frau Breymeier widersprechen, wenn sie sagt, dass wir hier in Deutschland nicht mit dem Gesetz nicht wissen, was da passiert. Da haben die Zuhälter die Macht. Gehen Sie mal nach Frankreich, gehen Sie nach Schweden, gehen Sie in den USA. Da haben die Zuhälter wirklich die Macht. Da dürfen Prostituierte gar nicht mehr zusammenarbeiten. Da dürfen sie gar nicht mehr alleine sich irgendwo eine Wohnung mieten. Da dürfen sie gar nicht mehr unabhängig tätig sein. Sie sind auf die Vermittler angewiesen und das stärkt die Abhängigkeiten. Zur Sozialversicherung würde ich auch noch mal gerne sagen, Sie haben die nicht mal 100 genannt. Das betrifft die Angestelltenverhältnisse. Soweit ich das sehen kann, dürfen aber auch Selbstständige, und das ist die Mehrheit der Sexarbeiterinnen, sich so oder so sozialversichern. Und es geht auch nicht unbedingt darum zu sagen, ja, alle müssen das tun, damit das sinnvoll ist. Es ist für einen Rechtsstaat, der einen starken Sozialstaat hat, wichtig, dass es überhaupt möglich ist. Und diese Möglichkeit gibt es mit einem Sexkaufverbot nicht mehr. Und das ist, prinzipiell ist es ein Riesenrückschritt.
Bevor wir nochmal näher auf das Sexkaufverbot eingehen, möchte ich bei der aktuellen Gesetzeslage hier in Deutschland bleiben. Frau Dolinsek, wie sehen Sie denn das Prostituiertenschutzgesetz? Ist ja vor 2 Jahren eingeführt worden, Hurenpässe gibt es, Registrierung von Bordellen zum Beispiel, Kondompflicht. Hat das den Schutz verbessert?
Es hat den Schutz für einige verbessert. De facto aber ist das Gesetz teilweise sehr, sehr repressiv. Also die Anmeldepflicht, das wird ja häufiger registriert, führt im Prinzip dazu, dass es ein Zweiklassensystem von Prostituierten gibt. Die sich anmelden, rechtlich geschützt sind, und die es nicht sind, wenn denen was passiert, ist die Hürde, zur Polizei zu gehen, Vergehen ungemein höher, weil sie ja auch eine Strafe wegen Nichtanmeldung riskieren. Insofern, wenn man hier für eine Entkriminalisierung plädiert, könnte man zum Beispiel bei dieser Strafe anfangen. Zum aktuellen Gesetz möchte ich noch sagen, dass es eben manche Prostituierte, die bisher alleine, selbstständig oder in kleinen Gruppen gearbeitet haben, benachteiligt, weil kleinere Gemeinschaftsbordelle, die müssen geschlossen werden. Die Hürden für die Bordellgenehmigung sind viel zu hoch, mal abgesehen davon, dass die Behörden die teilweise gar nicht genehmigen, weil sie, keine Ahnung, keine Lust haben oder einen Shitstorm fürchten. Und diese Prostituierten werden jetzt in die Großbordelle gedrängt. Und das finde ich tatsächlich sehr, sehr schwierig, weil Großbordelle bieten jetzt nicht unbedingt die besten Arbeitsbedingungen.
Frau Breimer, dazu, ist das nicht ein Problem?
Ich würde gerne einen Blick werfen auf Großbordelle und normale Bordelle. Wir erinnern uns alle, als vor ein paar Jahren große Bordelle eröffnet wurden in Deutschland. Deutschland ist ja inzwischen, hat ja einen Ruf wie Thailand auf der Welt. Man kann hier sehr billig Frauen benutzen. Ich erinnere mich an Talkshows, in denen der Herr Rudloff, der Betreiber des Paradise in Saarbrücken, von Talkshow zu Talkshow getingelt ist und Ähnliches erzählt hat wie Sie, Frau de Lindseck, nämlich, dass die Frauen selbstbestimmt arbeiten, dass sie selber entscheiden sollen. Er sprach von Wellness-Oasen für den Mann und meinte, Herr Rudloff ist in diesem Frühjahr wegen schwerer Beihilfe zum Menschenhandel zu Gefängnis verurteilt worden. Der sitzt jetzt im Knast, weil eben auch in diesen feinen Bordellen, in denen die Frauen so selbstbestimmt unterwegs sind, eben auch die Rockerbanden herrschen. Das ist jedenfalls bei diesem Verfahren herausgekommen. Das fand ich schon sehr bemerkenswert. Und die Situation hier in Stuttgart, aber in Berlin sind im Zweifel die Preise noch geringer, die sind so, dass hier eine Frau am Tag für ihr Zimmer 150 bis 160 Euro bezahlen muss. Pro freier Bedienen kriegt sie 30 Euro und ich sage, füge mal hinzu, nach unten keine Grenzen. Und das heißt für Stuttgart, du musst schon mal 5 bis 6 Freier bedienen, da hast du noch keinen Kanten Brot gegessen. Dann hast du auch noch einen Aufpasser dabei, der irgendwo rumlungert und der dann kommt und nimmt dir die 20, 30 Euro wieder ab. Dann hat er wieder für 3 Stunden sein Kaffeegeld. Das heißt, die Frauen kommen auf keinen grünen Zweig. Die werden da nicht reich. Was von ihnen erwartet wird, ist, dass sie einmal im Monat 100, 150 Euro in ihr Heimatland schicken. Das schaffen sie dann gerade noch. Aber der Rest ist Macht, der Rest ist Gewalt, der Rest ist Benutzen. Und ich möchte nicht in einer Gesellschaft leben, in der Frauen so benutzt werden. Wissen Sie, wir regen uns alle miteinander drüber auf, wenn ich in der Straßenbahn fahre und jemand greift mir an Busen oder an Po, dann sagen wir Nein heißt Nein und alle sind empört. Wenn aber bei uns Frauen vergewaltigt werden für 25 Euro, dann ist es in Ordnung, weil er hat ja dafür bezahlt.
Frau Dolinsek.
Also ich fange mal jetzt mal von hinten an. Ja, also Sie sagen, Nein heißt Nein, aber ein Nein heißt Nein setzt voraus, dass wir auch ein Ja heißt Ja akzeptieren müssen. Und das schließt die Tatsache ein, dass eine Prostituierte sagt, ich habe mit einem Mann oder mit einer Frau tatsächlich auch nur Sex, wenn ich dafür bezahlt werde. Das eine geht nicht ohne das andere. Sie sprechen die ganze Zeit von Benutzen und Vergewaltigung und von Gewalt. Sie sagen, Sie haben noch nie eine Prostituierte getroffen, die das freiwillig macht. Ich meine, das zeigt ja eigentlich, dass sie sich nur diejenigen aussuchen, die ihr Argument stärken. Aber die Erfahrungen sind doch viel breiter. Sie schieben mir die ganze Zeit in den Mund, dass ich von selbstbestimmten Prostituierten spreche. Die gibt es natürlich, aber die Lebensrealität der meisten ist die ist eigentlich ziemlich banal. Wir haben Lebensrealitäten, die von Armut geprägt sind. Sie selber sprechen ja hin und wieder von Frauen, die in Osteuropa ihre Kinder finanzieren oder die Herz-OP ihrer Mütter finanzieren. Das Problem ist doch nicht die Prostitution. Das Problem ist doch die Tatsache, dass kein Geld für diese Frauen da ist. Und dieses Problem lösen sie nicht, wenn sie hier die Prostitution verbieten. Dann gehen die Prostituierten eben nach Italien oder nach Spanien. Von Spanien wird übrigens auch inzwischen von einem Bordell Europas gesprochen. Und das hat mit nichts damit zu tun, dass da die Prostitution legal ist, sondern das hat lediglich damit zu tun, was wir so viel Armut haben auf der Welt und in Europa, dass viele Frauen der Prostitution nachgehen müssen. Die niedrigen Preise haben sie auch in Italien, das haben sie auch in Schweden. Wir haben hier kein Problem, das spezifisch für Deutschland ist. Und es macht überhaupt keinen Sinn zu sagen, dass die deutsche Legalität ist jetzt für diese ganzen Probleme verantwortlich.
So, jetzt waren wir beim Eldorado, wir waren bei der Liberalisierung der Prostitution vor 20 Jahren in Deutschland eingeführt worden. Frau Dolinsen, gibt es denn aus Ihrer Sicht keinerlei Auswüchse Sextourismus aus Frankreich, Großbordelle, Flatrate-Bordelle etc., die dadurch entstanden sind?
Also man könnte das ja auch ganz anders sehen und sagen, die anderen Länder schließen die Augen vor einem Problem und verbieten, verbieten, verbieten. Und damit verlagert sich das natürlich in Länder, wo das legal ist. Nur weil Deutschland sozusagen legale Prostitution hat, finde ich es noch lange nicht irgendwie passend zu sagen, dass es hier Auswüchse gibt. Ich möchte auch nochmal sagen, da ich Historikerin bin, Bordelle gibt es nicht erst seit 2002. Prostitution war in Deutschland auch vorher legal. Die Eros Center, die sind in den 60er Jahren entstanden und das hat überhaupt nichts damit zu tun, dass seit 2002 Prostitution legal ist. Dafür gibt es einfach schon eine viel längere Geschichte. Und so langsam bewegt sich Deutschland dahin, die Prostitution so zu regeln, dass man nicht nur mit Verbot und Repression und Polizei rangeht, sondern dass man auch guckt, okay, wie kann man denn diese Tätigkeit pragmatisch lösen kann, ohne sozusagen die Prostituierten zu kriminalisieren. Und ohne das Stigma fortzuführen.
Frau Breimer, Sie wollen jetzt diesen Zustand beenden, einen kompletten Paradigmenwechsel kann man sagen, Sexkaufverbot nach nordischem Modell. Wie soll das im Detail ablaufen? Wie stellen Sie sich das vor?
Ich stelle mir das so vor, dass wir mit diesem Gesetz als deutscher Gesetzgeber und als deutsche Gesellschaft erstmal eine Haltung einnehmen. Wir haben eine Haltung zu vielem, was ist richtig, was ist falsch. Und ich halte es für falsch, dass Männer Frauen zur Benutzung kaufen können.
Aber und ich wünsche mir, Frauen kaufen. Das ist Sklaverei. Man kann in Deutschland keine Frau Sklaverei. Kaufen. Nein, man kann in Deutschland keine Frau besitzen. Was
Frau
Sie hier Dolinsack, sagen,
beruhigen nein, Sie sich.
Was Sie hier sagen, ist rechtlich falsch. Das ist eine Kampagnenfloskel, die überhaupt nicht stimmt. Man kann hier in Deutschland keine Frauen kaufen.
Wenn ich 30 Euro auf den Tisch lege und eine Frau in jedes zur Verfügung stehende Körperöffnung penetrieren kann, dann kaufe ich diese Frau und ich beschädige ihre Seele. Und für diese Frauen gilt auch Artikel 1 unseres Grundgesetzes, die Würde des Menschen ist unantastbar.
Genau, und sie ist auch durch einen Freier unantastbar.
Und neben den Frauen in der Prostitution geht es mir auch um diese Gesellschaft. Es geht mir auch darum, wie Männer, die für 30 Frauen, Euro eine Frau kaufen können, in der Mittagspause mal schnell, eigentlich, wenn sie zurückkommen, ihre Kolleginnen angucken. Das macht auch was mit den Frauen
Frau
in unserer
Breimer,
Gesellschaft.
Frau Breimer, ja. Werden Sie mal konkret. Also wie soll das aussehen, das
Gesetz? Es soll so aussehen. Ich stelle mir das vor, eine bessere Idee habe ich nicht wie in Schweden. Wir können in Schweden konstatieren, dass die Prostitution insgesamt zurückgegangen ist. Und ich weiß von der schwedischen Justizkanzlerin, dass auch die Schwerkriminalität in Schweden zurückgegangen ist. Ich bin nicht so bescheuert, dass ich denke, wenn wir die Prostitution verbieten, ist sie von heute auf morgen verschwunden. Wir haben in Deutschland auch Diebstahl verboten. Es gibt trotzdem Diebstahl. Aber
wie viel soll denn der Freier zahlen, wenn er erwischt wird?
Wer erwischt wird, wird bestraft. Und so wünsche ich mir eine Haltung dazu.
Also ich kann Sie sagen, in Schweden zahlt der Kunde 400 Euro. Das ist sogar ans Gehalt angepasst. Ich persönlich würde sagen, dass der schwedische Staat sich zum Zuhälter macht, weil er sagt, naja, Kunde, gib mir doch mal ein bisschen Geld und dann kannst du weiter Frauen, die eigentlich keine Rechte haben, benutzen, so wie Sie das sagen, Frau Breimer. Wobei ich finde das wirklich unsäglich, wie Sie hier Prostituierte entmenschlichen. Das sind Frauen, die sehr genau wissen, was sie tun. Also ihre Sprache ist einfach nur verachtend.
Ich würde jetzt gerne nochmal darüber reden, wie das Ganze in Schweden die Prostitution, die Situation verändert hat, Frau Dolinsäck. Was wissen wir denn da überhaupt darüber?
Also wir wissen, dass die Straßenprostitution zurückgegangen ist, was damit zu tun hat, dass da die Freier natürlich am einfachsten von der Polizei zu verhaften sind. Die Prostitution hat sich tendenziell in den Online-Bereich verlagert. Es gibt auch dort Sexarbeiterinnen, die aus osteuropäischen Ländern kommen. Es ist verboten, für zwei Prostituierte zusammenzuarbeiten. Ich meine das wirklich ernst, wenn ich sage, man kann nur noch isoliert im Wald oder auf der Straße oder in der Eigentumswohnung wohnen. Die Polizei versucht natürlich über die Prostituierten an die Freier zu kommen. Das heißt, es gibt einen engmaschigen Überwachungsapparat, der so eigentlich nicht zu halten
ist. Also es ist weniger geworden, aber für die Prostituierten, die der Prostitution nachgehen, ist es schlimmer geworden. Kann man das so konstatieren?
Genau, für die ist es schlimmer geworden. Es gibt auch eine Studie von Jay Levy, der hat in Cambridge promoviert. Der hat auch gehört, dass die Polizei teilweise Anzeigen wegen Vergewaltigung ablehnt, weil er sagt, naja, eine Prostituierte kann ja nicht vergewaltigen. vergewaltigt werden. Also ich würde sagen, von Respekt und Achtung ist da keine Rede. Hm.
Frau Breimer, wie wollen Sie denn solche Auswüchse wie in Schweden verhindern?
Wissen Sie, in Schweden, es gibt noch Prostitution, so wie es bei uns noch Diebstahl gibt, aber die schwedische Gesellschaft hat eine andere Haltung dazu
eingenommen. Genau, sie ächtet die Sexarbeiterinnen.
Wie wir im Übrigen auch in der Europäischen Union im Jahr 2014 die sogenannte Hannibal-Richtlinie verabschiedet haben und da auch die Prostitution als das beschreiben.
Frau Breimer, das war keine Richtlinie, das war eine Empfehlung des Europäischen Parlaments, die unverbindlich ist und die so auch tatsächlich sehr schwierig ist, weil Prostitution Nationalkompetenz ist. Das Einzige, was die Europäische Union regelt, ist Menschenhandel und welche Opferrechte ein Staat zwingend bereitstellen muss. Und ich würde mir wünschen, dass Sie sich da mal ein bisschen mehr reinfuchsen, weil da hat Deutschland massive Probleme. Opfer von Menschenhandel werden immer noch viel zu schnell abgeschoben, bevor sie irgendwie psychologische Betreuung erhalten. Das sind die Probleme, die wir haben. Nicht die Kriminalisierung der Kunden, die Prostituierten doch eigentlich haben wollen.
Wie groß ist denn das Problem von Menschenhandel in Deutschland und Zwangsprostitution?
Das BKA identifiziert jährlich zwischen 600 und 800 Betroffene. Sozialarbeiterinnen sagen, dass es natürlich mehr gibt. Jemand, die aus einem Drittstaat kommt, ist generell erstmal verdächtigt, illegal eingereist zu sein. Und das Erste, was passiert, ist, dass sie von der Ausländerbehörde befragt werden. Und
das ist dann kein Fall von Menschenhandel, sondern illegale Einreise.
Richtig.
Das, so wird
und
das einsortiert. Hm.
Richtig. Und da müssen wir massiv ran. Da müssen Opferrechte gestützt werden. Es bringt uns nichts, wenn wir jetzt Kunden kriminalisieren, wenn wir sozusagen die Opfer dann alleine lassen, weil umso mehr Geld in die Strafverfolgung von einvernehmlicher Sexarbeit geht, das Geld wird ja dann an anderer Stelle abgezogen.
Ich finde diese Marginalisierung der Situation von Frauen, wie die Frau Dolinsek sie hier vornimmt, geradezu sträflich. Ich hatte die Gelegenheit und war in der Republik Moldau, bin in Schulen gegangen, habe mit Schülerinnen gesprochen, die wir versucht haben aufzuklären über die sogenannte Loverboy-Methode, wo den jungen Frauen die große Liebe vorgespielt wird und sie landen dann hier im Bordell.
Ist das
die
noch
haben
der Standard?
Das ist Standard.
Nein,
ja,
das ist Standard.
Nein, das ist das, was bei uns stattfindet. Also, und wenn Sie sprechen von ein paar hundert, wir reden von ein paar hunderttausend, die unter den Bedingungen bei uns dahin vegetieren. Und wenn sie kaputt sind, werden sie wieder ins Heimatland entsorgt. Und es ist eine Schande für Deutschland, dass wir zulassen, dass mit den Frauen hier so umgegangen wird. Und Sie, Frau Dolinsek, reden von der Ausnahme. Sie machen sich ein schönes Bild von der freien Sexarbeiterin, die es nur marginal gibt und deren Recht, hier selber zu entscheiden, ich möchte gerne gegen Geld mit einem Mann schlafen oder Verkehr haben. Das ist dieses Recht rechtfertigt, nicht das Leiden der hunderttausenden anderen.
Aber das ist doch völlig, das macht doch überhaupt keinen Sinn. Das, was Sie gerade beschrieben haben, ist doch eindeutig ein Fall von Menschenhandel. Aber was bringt denn die Kriminalisierung der Kunden in dem Bereich? Wir müssen doch irgendwie da gucken, dass diese Frauen erst gar nicht in diese Situation kommen. Nur zu sagen, ja, wir verbieten das, das ändert das doch nichts. Mhm. In Frankreich, in Schweden, überall, wo es ein Verbot gibt, gibt es Frauen aus der Moldau, die der Prostitution nachgehen, genauso wie in Deutschland.
Und damit sind wir jetzt fast schon am Ende unserer sehr kontroversen Streitkultur. Wie immer in der Sendung würde mich interessieren, ob Sie einen Gedanke, ein Argument der Gegenseite sozusagen dann doch überzeugt hat. Frau Dolinsek, gibt es da einen Punkt, wo Sie sagen, Leni Breimeyer hat
also
recht?
Also die Argumente von Frau Breimeyer, die tatsächlich teilweise ein bisschen pornografisch daherkommen und mit sehr vielen Anschuldigungen funktionieren, überzeugen mich nicht. Es gibt natürlich Punkte, an denen ich nicht widersprechen möchte. Wir müssen natürlich Ausstiegshilfen massiv ausweiten. Anstatt einer freier Kriminalisierung bräuchte man tatsächlich eher einen Leitfaden für Kunden, worauf man achten soll und was Einvernehmlichkeit de facto bedeutet.
Frau Breimer, gibt es einen Punkt, wo Sie sagen, Frau Dolinsek hat recht?
Also ich freue mich jedenfalls darüber, dass wir Gelegenheit haben, im Deutschlandfunk gemeinsam darüber zu sprechen. Und ich glaube, dass die Debatte einfach auch weitergehen wird, weil ich meine, dass die schiere erdrückende Zahl und die Situation der Frauen, die in den Bordellen tätig sind, da kann man nicht weggucken. Und wer ist eigentlich die Lobby für diese Frauen? Und ich glaube schon, dass das die aufgeklärte deutsche Gesellschaft sein muss.
Also nicht Sie.
Oha. Das war die Streitkultur für heute. Brauchen wir ein Sexkaufverbot, wie zum Beispiel in Schweden, war unser Thema. Mitdiskutiert hat die SPD-Bundestagsabgeordnete Leni Breimeyer, die ein solches Gesetz gerne einführen möchte, und die Historikerin Sonja Dolinsek, die davon nicht überzeugt ist. Mein Name ist Manfred Götzke. Danke fürs Zuhören und noch ein schönes Wochenende.